Herzlich willkommen beim Faktenblitzlicht Nummer 85. Heute ist Dienstag, der 27. Juli 2021. Es begrüßt euch alle wiederum ganz, ganz herzlich, Franz Josef aus Graz. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken und danke fürs möglicherweise aufgrund der Informationen neu entscheiden. Der Titel der heutigen Sendung lautet Goldene Palme in Cannes, transhumaner Körperhorror, gefördert und gelobt von der EU. Zuvor noch kurz zur aktuellen Lage. Das neue Buch von Wolfgang Wodak ist zu empfehlen, Falsche Pandemien, wo er aufzeigt, dass es sich hier um eine Grippe handelt und nicht um irgendeine weltweite todbringende Seuche. Und das Buch Corona, also es behandelt den medizinischen Aspekt und der rechtliche Aspekt, vor allem in Österreich und für Österreicher, wird behandelt von Monika Donne in ihrem Buch Corona-Diktatur, Wissen, Widerstand, Freiheit. Und dass sie damit ins Schwarze getroffen hat, zeigt, wie der Standard aufjault, nämlich, dass er behauptet, die Ministerialrätin ruft zur Gehorsamsverweigerung auf. Das ist eine vollkommene Verkennung der Situation, sondern Monika Donner ruft hier dazu auf, dass sich die Regierenden und die Exekutive an das bestehende österreichische Recht hält und nicht verfassungswidrig und menschenrechtswidrig agiert. Das ist ein großer Unterschied. Das Buch ist also sehr zu empfehlen. Wer es noch nicht kennt, ist einfach zu finden. Noch ein aktueller Beitrag von Raphael Bonelli. Er berichtet von freigegebenen Studien, die ergeben haben, dass Menschen, die vor diesem Corona-Phantom, vor diesem konstruierten Monster Riesenangst haben, viel eher schwer erkranken und viel eher an diesem Monster sterben, als welche, die verstehen, dass das im Grunde genommen eine gehypte Mediengeschichte ist, um der Bevölkerung Angst zu machen. Und diese Angst ist eine von den Massenmedien induzierte Angst vor diesem Corona-Monster. Das heißt, die Massenmedien befüllen unsere Aufmerksamkeit mit diesem Panik-Hype, womit wir gleich zu unserer Eigenverantwortung kommen können, nämlich zum Verständnis, dass das Wertvollste, das wir haben, unsere Aufmerksamkeit ist, und die Frage ist jetzt im Sinne der Eigenverantwortung, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und es gibt ja da die ohne dies bekannte alte Indianergeschichte mit den zwei Wölfen, die in uns wohnen, den weißen Wolf, den guten, und den schwarzen Wolf und den bösen. Und auf die Frage, wie man damit umgeht, da ist die Antwort des alten weißen Indianers, naja, füttere nur den weißen Wolf. Das heißt, richte deine Aufmerksamkeit, wie Plato gesagt hat, auf das Wahre, das Gute und das Schöne und nicht auf das, was der Horrorfilm dir bietet, nämlich auf das Böse, das Grauen und die Lügen. Und kurz zusammengefasst kann man diese zwei Aufmerksamkeitsrichtungen darstellen, indem man sagt, das eine geht in Richtung Freude, Lebensfreude, die eigene Freundlichkeit dem Leben gegenüber, also gesunder Geist, gesunder Körper in Freiheit und in Liebe. Und die genau diametrale Richtung, also genau entgegengesetzt, gibt es die Angst, die Todesangst, die Lebensfreude vernichtet teilweise, die Lebensfeindlichkeit, krank an Geist und Körper, den Zwang und den Hass statt der Liebe. Es stehen also auf der einen Seite Weisheit und Klarheit dem Irrsinn und der Orientierungslosigkeit auf der anderen Seite gegenüber. Und wiederfindbar ist das auch auf der einen Seite in den Weisheitslehren, die vom Guten im Menschen berichten, und von jenen Lehren, nämlich dass der Mensch von Grund auf böse ist und dass er durch externen Zwang zivilisiert und in die Gesellschaft hineingepasst werden muss. Auf der einen Seite steht der mitfühlende Mensch, der auch Ehrfurcht vor dem Leben hat, und auf der anderen Seite das unmenschliche Monster, die grausamen Teufeln, die Widersacher des Lebens, jene, die besser und mächtiger sein wollen als Gott. Das wollen wir mal so als eine vorläufige Analysestruktur stehen lassen und schauen, wie wir das anwenden können jetzt auf dieses Genre der Horrorfilme. Wer gute, interessante Filme sehen möchte, hier Filmtipp, nämlich das Phänomen Bruno Gröning, einen der größten Heiler Europas in den 50er Jahren, dann irgendwann einmal auf die Harte gestopft von der Ärztekammer, also von der Big Pharma. Trotzdem außergewöhnlicher Mensch, außergewöhnliche Geschichte, sehr, sehr positiv. Hier auch ein Bericht mit einem Originalton von ihm. Und jetzt aber zu diesem Film. Selbst habe ich davon erfahren, weil ich auf einer Mailingliste abonniert bin, nämlich von der Europäischen Kommission mit dem Spezialthema Shaping Europe's Digital Future. Und neben all den technischen Berichten, die da reinkommen, plötzlich, dass jetzt hier eine Preisverleihung in Cannes war und dass 5 EU-finanzierte Filme ausgezeichnet wurden. Und besonders freut sich hier die EU-Kommission, dass Titane, so heißt der Film, der von der EU Support, also Unterstützung für seine Entwicklung bekommen hat, der große, große Gewinner der Nacht war und diese berühmte Goldene Palme bekommen hat. Die Kommission bedauert, dass sie selbst nicht anwesend sein konnte, also von der Leyen und so, aber anwesend war, und das zahlen auch wir Steuerzahler, die Creative Europe Media, die wird also auch von der Europäischen Kommission mit dem Geld finanziert, das sie uns wegnimmt. Am 17.07. berichtet bereits die Tagesschau im Ersten, dass es sich um einen Film handelt.
Ich danke der Jury, dass sie mit diesem Preis anerkennt, dass die Welt mehr Diversität braucht, und danke, dass ihr die Monster zulasst.
Et merci au jury de laisser rentrer les monstres.
Schlussakkord.
Ja, das waren also ihre Dankesworte, dass jetzt mehr Vielfältigkeit auf der Welt eingekehrt ist, und ein ausdrücklicher Dank an die Jury, dass sie in diesem Fall dieses Filmmonster zugelassen haben. Also hier auch der Ausdruck Monster. Ja, und was die Tagesschau im Ersten als Film bezeichnet, das bezeichnet jetzt BBC als einen grenzwertigen Film, vollgepackt mit Sex und Gewalt, gefördert von der EU. Und auch hier gefördert von der EU und Creative Europe Media, die Webseite Cine Europe, wo natürlich Titane auch prominent vorhanden ist. Es gibt auch bereits einen Wikipedia-Eintrag. Hier steht, dass das ein Fantasy-Drama ist. Und dieses Fantasy-Drama handelt von einer Serienmörderin. Die Handlung ist ja auch beschrieben, kurz zusammengefasst, als Mädchen an einem mitverschuldeten Autounfall operiert, findet sie sich mit einer Titanplatte unter der Schädeldecke wieder. Das verändert ihre Persönlichkeit, sie liebt keine Menschen mehr, sondern nur mehr Maschinen. Das führt dazu, dass sie zu einer Serienmörderin wird, eben weil sie keine Menschen mag, und dass sie voll sich der Technik, in dem Fall den Autos, zuwendet, was dazu führt, dass sie, man halte sich an, was das für ein Irrsinn ist, von einem Auto schwanger wird, Motoröl tropft aus ihrem Bauch und so weiter. Und schließlich und endlich wird sie als Serienmörderin von der Polizei verfolgt. Und hier gelingt es durch eine unheimlich grausame Körperverstümmelung, sich in die Form des verlorenen Sohns jenes Polizeiinspektors zu verwandeln, der vor 10 Jahren verschwunden ist, und sich sozusagen als der verlorene Sohn unterzuschieben, damit sie als Serienmörderin nicht mehr weiterverfolgt wird. Trailer sind auf YouTube verfügbar. Ich erspare uns das jetzt, dass wir da reinschauen. Warum? Weil da passiert im Gehirn etwas, wenn wir Horrorfilme anschauen. Und was hier besonders wichtig ist und auch in diesem Artikel hervorgehoben wird, gerade bei Kindern und Jugendlichen können Horrorfilme tiefe Gedächtnisnarben verursachen, also Ängste oder psychische Störungen begünstigen. Deshalb ist es wichtig, sie vor medialer Gewalt zu schützen. Kinderschutz in diesem Fall vor Horrorfilmen. Und das wäre natürlich gut, wenn der Bildungsminister, der bereits erkannt hat, eine Maske im Unterricht ist absurd und Kindern nicht zumutbar, auch erkennt, dass Horrorfilme, gefördert von der EU, absurd sind und Kindern vor allem nicht zumutbar sind. Und welche Ängste das dann später auch auslösen kann, das sieht man an Mark Zuckerberg, dem Facebook-Chef, weil der hat jetzt nämlich Angst davor, weil man nicht weiß, was die langfristigen Nebeneffekte sein werden von diesen Impfungen, mit denen die DNA und RNA der Menschen direkt modifiziert wird. Der hat also Angst vor den möglichen längerfristigen Auswirkungen. Man sieht also Angst rundherum. Und wir wissen ja heute, dass die Angstmache über das Corona-Monster über die Massenmedien betrieben wird, dass diese Angst krank macht, wie wir gesehen haben, über die Studien, die Raphael Bonelli vorgestellt hat. Und wir müssen jetzt verstehen, dass die Hintergrundmächte ihre erste Wirkebene über die Zentralbanken haben. Die haben die Matrix-Medien gekauft, die gehören ihnen, daher können sie dort die Inhalte gänzlich beeinflussen. Die haben aber auch Hollywood gekauft und die gesamte Filmindustrie und können daher dort die Inhalte beeinflussen, und haben auch die Wissenschaftler wie ein Drosten, wie ein Fauci gekauft, reine Pseudowissenschaftler, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, höchstens mit psychologischer Wissenschaft, wie man Völker in Angst und Schrecken versetzt. Das Gemeinsame ist die Angstmache in dieser Corona-Geschichte, und wie wir noch sehen werden, sind diese Horrorfilme auch dazu geeignet, Angst auszulösen. Und so ist es also nicht verwunderlich, dass im heutigen politisch korrekten Umfeld ein solcher Film in Cannes den ersten Preis bekommt, der auch zusätzliche Ängste in der Welt verbreitet. Gut, wollen wir uns noch einmal die Bezeichnungen dieses Films in der Presse anschauen. Wir sehen, in der Tagesschau heißt der Film. Dann BBC haben wir gesehen, ein Film, Sex- und Gewaltfilm. Vanity Fair spricht von einem wilden Body-Horror-Film. Also hier geht es um den Körper-Horror bereits. Und in Österreich berichtet der Standard, nämlich der Herr Dominik Kamalzade, der war in Cannes für den Standard, und der berichtet, dass das ein Fantasy-Drama ist. Das klingt irgendwie so nach einem Kinderfilm, nicht? Und weiter unten im Artikel wird von einem genreüberschreitenden Film gesprochen, der Sehgewohnheiten überschreitet, ein paar Grauslichkeiten erwähnt, und hier steht der Satz: solche Bilder haken sich im Gedächtnis fest. Das ist richtig, ausnahmsweise, auch wenn es im Standard steht, also nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Begeistern tut den Dominik hier die genderfluide Alexia, die nämlich eine menschenmordende Gewaltberserkerin ist und der es gelingt, sich in eine posthumane Maschinenfrau zu transformieren. Und der Redakteur lobt natürlich die Entscheidung der Jury, dass sie ein Signal der Öffnung ist, der Inklusion. Und er schreibt, so ein Festival, das sich nach der Pandemiepause einer Wiedergeburt des Kinos verschrieben hat, ist der Film über eine transhumane Leihmutter auf jeden Fall ein ziemlich fortschrittliches Zeichen. Standard steht ja über Project Syndicate Prag, das dem Soros gehört, direkt unter dem Einfluss von George Soros, genauso wie der Bundeskanzler und verschiedene andere Politiker in Österreich über das European Council on Foreign Relations. Und Soros ist natürlich mit dem World Economic Forum verbunden. Das ist eben diese Agenda-Ebene, die vom World Economic Forum auch betrieben wird, nämlich Transhumanismus. Und das World Economic Forum definiert Transhumanismus auf der einen Seite als ein Glaubenssystem, als eine Kulturbewegung, als ein Studienfeld für technologische Fantasien. Der feste Glaube daran, dass Menschen verbessert werden können durch Genmanipulation, also genetisches Engineering, das heißt dann auch Bioengineering, Artificial Intelligence und molekulare Nanotechnologie. Und das setzt jetzt natürlich die Evolution in den Hyperdrive, weil jetzt der evolutionäre Prozess vor allem über die Genmodifikationen deutlich beschleunigt werden wird. Und die transhumanistische Deklaration beruft sich eben darauf, dass jeder Mensch die Freiheit hat, sein Genom während des lebendigen Körpers in jeder Richtung umbauen zu können, damit er jede beliebige Form und Qualität erreichen kann. Also Transhumanismus im Extrem bereits. Und dass es eben darum geht, Mensch 1.0, der wir jetzt sind, in Mensch 2.0 umzuwandeln. Und der ist dann haltbarer und hat größere Fähigkeiten. Und die Frage gehört noch gelöst, ob man das überhaupt machen soll, ob man diese Vorteile unter Anführungszeichen der Nanotechnologie, des genetischen Engineerings und anderer Medizinwissenschaften verwenden soll, um den biologischen und mentalen Zustand aller Menschen zu verändern, Klammer auf, never to go back, also vollkommen unumkehrbar. Gut, und Kamal Dacek hat für den Standard am gleichen Tag einen zweiten Artikel aus Kann über Kann geschrieben mit dem Titel Autos sind die besseren Liebhaber, also Technik ist dem Menschen auch auf der sexuellen Ebene vorzuziehen. Und hier schreibt er, dass das anstößige Kino das Filmfestival belebt hat, dass man hier befremdliche Körpermutationen sieht, dass der Film durch Überschreitung etlicher Normen verblüfft, also Detaildarstellungen von unvorstellbaren Grausamkeiten, das ist die Überschreitung etlicher Normen. Und dass der Film also sein Publikum überhaupt nicht schont und jetzt natürlich im Sinne von Soros, World Economic Forum Agenda 2030, ganz wichtig, dass der Film Gender nachgeschärft ist, dass er sich nicht mit Gender nachgeschärften Racheimpulsen begnügt, sondern einen umfassenden Trip ins Posthumane darstellt und die Grenzen zwischen Mensch und Maschine werden von ihr mühelos aufgehoben. Also Transhumanismus pur. Ich habe bei der Recherche zu diesem Beitrag festgestellt, dass es eine erkleckliche Anzahl an wissenschaftlicher Literatur zu Horrorfilmen gibt. Es ist also ein großes Studienfeld innerhalb der Psychologie, vor allem innerhalb der Psychoanalyse, also der Freudschen Richtung. Und wir sehen hier eine Diplomarbeit, der Horrorfilm als Spiegel unserer Angst. Und wir finden hier bereits, dass an erster Stelle für die Grundlagen des Genres des Horrorfilms das Unheimliche nach Sigmund Freud und noch einmal Theorie der Angst nach Sigmund Freud. Es gibt also eine Theorie der Angst nach Sigmund Freud. Auf der einen Seite gedacht, wie man die Angst natürlich therapeutisch weiterkriegt. Auf der anderen Seite kann das Wissen natürlich verwendet werden, um bewusst Angst zu induzieren. Und dieses Wissen, wie man Angst induziert, damit die Leute im Film möglichst geschreckt und panisch werden, das wird eben systematisch jetzt nach der Freudschen Lehre in den Horrorfilmen angewendet. Die Regisseurin hat sich ja bei der Jury bedankt, dass sie die Monster zugelassen haben, ihre Monster zugelassen haben. Hier ein Buch von Arno Metteling, das heißt Monster. Der Horrorfilm zeigt menschliche Körper und technische Medien als Orte des Schreckens. Und hier wird untersucht, dass die Wurzeln angeblich in der gotischen Novelle, in der Romantik, aber auch vor allem in der Psychoanalyse liegen und in etwas, was Medientheorie heißt, falls das wer nicht kennt. Ich habe das bis jetzt auch nicht gekannt. Diese Studie zeichnet die Geschichte und Vorgeschichte des modernen Horrorfilms nach Splatter- und Zombiefilmen über Cronenberg, Slasher, Serienkillerfilme bis zu Gespensterfilmen, und überall führt das Monster dabei, ist die theoretische und inhaltliche Leitfigur. Monster müssen her im Horrorfilm. Weiters ein Artikel von Matthew Trask, die Psychoanalyse und der Horrorfilm, Freudsche Betrachtung des Horrorfilms macht er hier und erklärt auch die Grundlage sehr genau. Er sagt, Freud wird deshalb verwendet, weil Freud hat damit argumentiert, dass alle Menschen vom Grunde her böse, also urböse sind, und dass wir daher aufgrund dessen Mörder sind, und dass nur durch einen Prozess, den er Repression genannt hat, die Freudsche Repression, dieses wilde, mörderische Menschenwesen dazu gebracht werden kann, innerhalb der Gesellschaft zu funktionieren. Die Süddeutsche Zeitung hat sich auch damit beschäftigt und zitiert hier den Psychiater Reimann, der sagt, der Psychoanalytiker Sigmund Freud habe auch versucht, die Sache so zu erklären: Menschen, die sich freiwillig solchen Gewaltbildern aussetzen, erleben auch Läuterung. Naturwissenschaftlich hat sich dieser Effekt allerdings noch nicht nachweisen lassen. Es geht hier also darum, dass Freud sagt, wenn du den schwarzen Wolf fütterst, dann wirst du geläutert. Da gibt es eine andere Ansicht dazu, nämlich, dass man den weißen Wolf füttern soll. Christi Humar schreibt in seinem Buch Horror und Psychoanalyse, Sigmund Freuds Modell der normalen menschlichen Kondition ist eine Grundlage für die Horrorfilme, denn Freud hat die Grundlage des Menschen in seiner Sicht der vollkommenen Abnormalität des Menschen gesehen. Und wie sehr die Psychoanalytiker sich mit diesem Thema beschäftigen, hier Webseite über Film und Psychoanalyse. Also die Idee, dass man sich läutern kann, wenn man sich solche Horrorfilme anschaut oder Filme, in denen also andere psychische Störungen dargestellt werden. Und es ist interessant, welche Menge hier aufschlägt, wenn man sich das anschaut. Es sind, wie gesagt, alle Links zu den hier vorgestellten Webseiten in den Sendungsunterlagen, der Link dazu unter dem Video. Und von den Festivals ist hier natürlich auch das Festival in Cannes dabei, das psychotherapeutisch oder halt psychoanalytisch nach Freud hier betrachtet wird. Nächster Aufsatz, die Psychologie des Horrors, ein Erforschungsgang, der damit mit Freuds Unheimlichen zu tun hat und wie das im Film Psycho, das war der Hitchcock-Film, dargestellt wurde. Wieder immer Bezug auf Freud hier. Und dann gibt es eine Studie von Arno Metteling zur Medientheorie des Monsters, des Monströsen. Also die Medientheorie ist ja auch eine Grundlage des Horrorfilms, sowie also das Böse, das Sigmund Freud im Menschen gefunden hat. Sie hat ja berichtet, dass sich das über Zombies, Vampire, Psychopathen, Aliens und Kannibalen zu diesen sogenannten Splatter-Movie- und Serienkiller-Filmen, zu New Gothic Horror, was es da nicht alles gibt, entwickelt hat und das Monströse im Zentrum des modernen Horrorfilms steht vor allem der deformierte und geöffnete menschliche Körper. Und auch von Metteling wird darauf hingewiesen oder wird nachgewiesen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Freudschen Psychoanalyse und der Erforschung des Unheimlichen gibt und den Horrorfilmen. Und dass eben das Monster das Gattungsmerkmal und die theoretische Leitfigur der Medientheorie des Horrors ist. Nächste psychoanalytische Sicht auf Horrorfilme, dass eben über den Horrorfilm die ursprünglichen menschlichen Emotionen hervorgebracht werden, so wie sie Freud beschreibt, dass also diese mörderischen, angeborenen menschlichen Instinkte unterdrückt werden müssen, damit es zur Zivilisation kommt. Ich glaube, der gute alte Freud hat noch nie in ein lachendes Babygesicht geschaut. Und wenn er es gemacht hat, hat er da drinnen auch die Mörder schon gesehen. Wie auch immer, Freud hat hier einen entscheidenden Einfluss mit seinem Unheimlichen auf die Weiterentwicklung der Horrorfilme heute noch. Die Ödipus-Geschichte taucht dann im Muttermonster, in der Monstermutter wieder auf, vom Horror der Weiblichkeit und monströser Mütterlichkeit. Die Theorien gehen wiederum auf Freud zurück. Ja, und wie wird das heute verbreitet? Gibt es da irgendeine Werbung dafür, für diese Horrorfilme? Schauen wir mal, was Vodafone schreibt. Diese Psycho-Horrorfilme lassen dich an deinem Verstand zweifeln. Also man wird deppert sozusagen. Und sicher dir beste Unterhaltung mit GigaTV. Wir sehen, hier sind die Kinder eingeladen zum Horrorfilm schauen und schauen die ganz glücklich an. Together We Can, neuzeitlicher Psycho-Horrorfilm Wir, Shining, soweit bekannt, Black Swan, Das Vermächtnis, Misery, The Invitation. Das wird also glückliches Familienprogramm mit Kindern, so sieht Vodafone das. Und hier gibt es eine andere positive Konnotation des Horrorfilms. Wird das Monster oder der Mörder dann gegen Ende des Films getötet? Siegen die Normen, wir befinden uns wieder innerhalb unserer gewohnten Grenzen. Nicht so bei diesem Titane-Film. Wir haben gehört, die Serienmörderin macht eine Körperverwandlung durch, dass er sich dem sie verfolgenden Polizeiinspektor als verlorener Sohn unterschieben kann, entkommt damit der gesetzlichen Verfolgung. Und damit ist in diesem Form diese Norm auch gesprengt, dass am Ende des Films der Serienmörder gefangen oder getötet wird. Gut, das war eine kurze Übersicht über den Irrsinn, der mit diesen Horrorfilmen abgeht. Es wird ein Riesengeschäft damit gemacht, interessanterweise. Für die Kinder gehört es auf alle Fälle noch einmal in Frage gestellt, ob das geeignet ist. Wie auch immer, ich hoffe, es waren ein paar Gedankenanregungen und ein paar Klarstellungen dabei, in dem Fall, was nicht in die Tüte kommt. Auch dagegen müssen wir etwas unternehmen. Corona ist jetzt wichtiger, dass wir die Maßnahmen beenden. Da gibt es viele, viele Aktionen, die sind soweit bekannt. Und damit bedanke ich mich wieder einmal fürs Zuhören und